Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Evangelium nach Lukas. So schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu Lukas Kapitel 11. Wir studieren weiter das Vaterunser miteinander. Ich lese uns die Verse 1 bis 4 in Lukas Kapitel 11. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Vater, wir wollen wieder lernen von deinem heiligen Sohn, unserem Erlöser. Wir wollen lernen, in rechter Weise zu beten, ja in rechter Weise zu leben. Und so schenke uns, dass wir die Worte deines Sohnes aufnehmen und verinnerlichen, sie bewegen und sie bewahren, um sie auch zu tun. Herr, damit wir glückselig sind und du alle Ehre hast, so verherrliche du deinen Sohn in unserer Mitte, indem unsere Herzen zu ihm gezogen werden und wir hören und tun, was er zu sagen hat. Herr, dazu schenke uns deine Gnade, um Jesu willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass wir nicht nur für unser tägliches Brot beten sollten, nicht nur für das Brot, das wir täglich nötig haben. Es gibt noch etwas anderes, das wir täglich nötig haben. Wir leben nämlich nicht vom Brot allein. Wir leben von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und das Wort, das wir vor allem aus seinem Mund brauchen, ist der Zuspruch der Vergebung. Dass er uns alle unsere Sünden vergibt. Und so lehrt Christus uns zu beten: Vater, vergib uns unsere Sünden. Sag, hast du das zu Herzen genommen? Hast du das so gebetet zu deinem Vater? Hast du? Hast du ihm deine Sünden bekannt und hast ihn herzlich um Vergebung gebeten? Und wenn du das getan hast, hast du darauf vertraut, dass wir hier ein Versprechen haben? Denn, das haben wir gelernt, Christus würde niemals seine Jünger lehren, dafür zu beten, dass Gott uns vergibt, wenn Gott das nicht vorhätte, wenn Gott das nicht tun möchte. Und darum haben wir hier eine Verheißung, dass wenn wir ihn herzlich bitten um Vergebung unserer Sünden, dass er uns unsere Schuld vergibt. Hast du im Glauben so gebetet? Hast du ein reines Gewissen? Ist deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel gut? Weil du Vergebung deiner Schuld hast, weil du mit ihm versöhnt bist. Darüber hinaus lernten wir auch, dass Gott uns nicht vergibt, wenn wir nicht bereit sind, auch selbst zu vergeben. Und darum fügt sich die nächste Frage sogleich an, die da wäre: Hast du anderen vergeben? Hast du nicht nur Gott um Vergebung gebeten, sondern hast du auch anderen vergeben? Oder trägst du weiter Bitterkeit und Rachegefühl und Zorn in deinem Herzen? Wie sieht es aus bei uns? Wir müssen schauen, dass wir die Dinge, die wir hier hören, tatsächlich auf unser Leben anwenden und dass sich die Dinge verändern bei uns. Aber das ist nicht alles. Vergebung zu erhalten und jedem von Herzen zu vergeben, ist noch nicht alles. Was Christus hier jetzt weiterspricht, ist enorm wichtig. Darum lasst uns genau betrachten, was hier steht. Zunächst einmal heißt es hier: Und führe uns nicht in Versuchung. Ich meine, ich habe letzten Sonntag gesagt, dass die zwei Bitten zuvor die einzigen sind, die mit einem und verbunden sind. Kann das sein? Dann muss ich das korrigieren. Denn auch diese beiden Bitten hier sind miteinander verbunden mit einem und. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Und ja, tatsächlich, diese beiden Bitten, die gehören zueinander, die sind miteinander verbunden und der Zusammenhang ist wichtig zu verstehen, denn wir bitten nicht nur, dass Gott uns vergibt, wenn wir gesündigt haben. Wir bitten natürlich auch darum, dass er uns doch davor bewahren möge, dass wir sündigen. Hast du gehört? Ja, die Bitte um Vergebung vor Gott kann ja nur dann ehrlich gemeint sein, wenn wir uns von Herzen wünschen, dass er uns vor zukünftigen Sünden bewahrt und vor allem nicht wieder dieselbe Sünde zu tun, die wir ihm gerade bekannt haben. Wir können nicht von Gott bitten, dass er uns vergibt, wenn wir doch nicht gleichzeitig aufrichtig und ernsthaft uns wünschen, dass wir in Zukunft nicht sündigen mögen. Und hier können wir bereits schon einmal innehalten. Ist das bei dir der Fall? Oder betest du immer erst, wenn es schon zu spät ist, also wenn du schon gesündigt hast, dann kommst du und bittest du um Vergebung? Oder bittest du schon vorher, dass der Herr dich bewahren möge, weil du nicht sündigen möchtest? Das ist, was Christus hier seinen Schülern beibringt. Führe uns nicht in Versuchung. Lass uns diese Worte genauer studieren und achte auf das Wort führe. Dieses Wort allein ist schon so enorm wichtig und der Papst und andere haben versucht, das von der Übersetzung her jetzt in, ich weiß nicht wie lange das her ist, ein Jahr oder sowas, wollten die das gerne ändern, diese Übersetzung, und wollten einfach sagen, lass uns nicht in Versuchung geraten. Und tatsächlich haben das einige verändert in Italien, da wird es jetzt mittlerweile anders gebetet. Nein, Gott ist derjenige, der führt, und das ist das Wort, das hier benutzt wird. Und diese Erkenntnis ist so wichtig, ihr Lieben, und das hat etwas mit wahrer Demut zu tun, das zu erkennen. Ich bin nicht derjenige, der mein Leben führt. Gott ist derjenige, der mich führt. Er ist der Führer meines Lebens. Der Gott im Himmel lenkt meinen Schritt. Und ich zitiere öfter Bibelverse, die das bezeugen, eben damit wir es vor Augen haben. Und ich will es noch einmal tun. In Jeremia 10, Vers 23. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht. Und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. So klarer kann man es gar nicht ausdrücken. Sprüche 20, Vers 24. Vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt. Und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Noch ein Beispiel in Daniel Kapitel 5, da ist die Rede von Belsazar, der getadelt wird. Und ihm wird gesagt, den Gott, in dessen Hand dein Odem, also dein Lebensatem ist, und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Belsazar wird hier gesagt, nicht nur dein Leben, dass du lebst, ist in Gottes Händen, sondern alle deine Wege sind in Gottes Händen. Und ihn hast du nicht geehrt, der dich ganz unter Kontrolle hat? Wir müssen das begreifen, wir müssen das von Herzen verstehen, dass unsere Wege in Gottes Hand sind. Er lenkt die Schritte der Menschen, er führt die Wege, er führt uns. Er bestimmt über unser Leben, wie es verläuft. Was bedeutet das dann konkret für uns, wenn wir das glauben? Nun dann, wenn wir das von Herzen glauben, dann müssten wir Tag um Tag flehen, dass der Herr uns führt zum Heil, zu unserem Besten und uns nicht ins ewige Verderben führt, wo wir es eigentlich verdienen, hinzukommen. Und deshalb finden wir dieses Gebet um Führung in der Heiligen Schrift so häufig, allein in dem Psalm, wieder ein paar Beispiele. Psalm 5, Vers 9, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit wegen meiner Feinde, ebne mir deinen Weg. Psalm 25, Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich den ganzen Tag.
Psalm 27, Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenen Pfad wegen meiner Feinde. Psalm 31, Vers 4. Denn mein Fels und meine Burg bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Psalm 119, Vers 35. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Psalm 139, Vers 24. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf ewigem Weg. Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist. Leite mich in ebenes Land. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Seht ihr, wie Kinder Gottes seit jeher flehen. Du musst mich leiten, denn ich bin ein wankelmütiges, ein schwaches, ein törichtes Wesen und allezeit geneigt, in Sünde zu fallen und Irrwege zu gehen. Ich brauche deine Führung, denn ich bin wie ein Schaf und darum musst du tun an mir, was geschrieben steht in Psalm 23. Leite mich in Pfaden der Gerechtigkeit um deines Namens willen. Und so flehen wir Tag für Tag um Führung. Ja, wir bitten Gott um Führung, wenn es um Jobsuche geht und Wohnungssuche und solche Dinge, ja? Aber vor allem fleht ein Kind Gottes darum, führe mich nicht in Versuchung. Ein Kind Gottes ist so betrübt über die eigene Sünde. Ein Kind Gottes weiß, ich habe gesündigt gegen den Vater, dessen Name heilig ist, der herrscht, dessen Reich kommt, der mir mein nötiges Brot täglich gibt, der bereit ist, mir täglich zu vergeben und mir seine Gnade zu schenken. Gegen diesen Vater habe ich gesündigt. Ein Kind Gottes fürchtet sich davor, gegen seinen Vater zu sündigen. Wir haben Ehrfurcht, denn er ist so ehrwürdig und so freundlich und so gütig. Er ist uns so lieb und teuer. Wir haben tiefsten Respekt. Wir wollen nichts tun, was ihn verunehrt oder ihm gar missfällt, wodurch er missachtet werden könnte, wodurch er betrübt wird. Nein, es betrübt uns, darüber nachzudenken, dass wir etwas tun könnten, was ihm missfällt. Und so beten wir eben nicht nur um Vergebung, wenn wir ihn schon missachtet haben. Nein, wir beten vielmehr, dass er uns davor bewahren möge, dass wir ihn wieder missachten. Führe uns nicht in Versuchung. Und achte darauf, Christus lehrt uns nicht zu beten, versuche uns nicht, sondern führe uns nicht in Versuchung. Der Unterschied ist wichtig, denn Gott ist nicht der Verursacher der Versuchung. Auch wenn er uns führt, ist er niemals der Verursacher der Versuchung. Was ist denn Versuchung überhaupt? Versuchung bedeutet so viel wie Prüfung oder Test oder auf die Probe stellen. Und die Heilige Schrift benutzt dieses Wort aber in zweifacher Weise und du musst aufpassen, wo es wie verwendet wird, damit du es nicht durcheinander bringst. Denn der eine Gebrauch ist tatsächlich bei Gott, wenn er seine Kinder zum Guten auf die Probe stellt, damit offenbart wird, dass ein Kind Gottes treu ist. Er stellt uns vor Herausforderungen, die er uns dann hilft zu überwinden. Ich will euch ein Beispiel geben. In 1. Mose 22, Vers 1, da heißt es ab Vers 1, und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Man könnte auch übersetzen, er versuchte ihn. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also hier stellt Gott sein Kind auf die Probe. Aber eben damit die Treue Abrahams offenbar werde und sein Glaube sich unter Beweis stellt. Aber Gott versucht seine Kinder niemals zu Sünde. Von dieser Art der Versuchung hier, von dieser auf die Probe stellen, spricht dieses Gebet hier nicht. Gott wird uns auf die Probe stellen durch verschiedene Situationen, dass sich unser Glaube als echt erweist. Aber dann gibt es noch die Versuchung, die man auch übersetzen könnte mit Verlockung. Die Verleitung zur Sünde, wie es durch den Bösen geschieht. Dies ist die Versuchung zur Sünde, diese Verlockung, diese Verführung. Es geht darum, dich zum Sündigen zu bringen. Und das kommt niemals von Gott. Gott verlockt seine Kinder niemals zum Bösen. Jakobus ist da sehr klar. In Jakobus Kapitel 1, da heißt es ab Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Also wenn ihr merkt, dass ihr zur Sünde verleitet werdet und der Sünde nachgebt, dann seid ihr selber schuld. Ihr könnt Gott das nicht in die Schuhe schieben. Funktioniert nicht. Gott versucht niemanden zur Sünde. Niemanden. Gott selbst verlockt und verleitet niemanden dazu zum Sündigen. Er ist nicht der Anstifter zur Sünde. Gott flößt niemandem das böse Verlangen ein oder wäre irgendwie ansatzweise ein Partner darin zu sündigen, indem er die Menschen erst dazu bewegen müsste zu sündigen. Nein, das tun wir schon von uns selbst alleine aus. Darum lautet die Bitte hier nicht, bitte versuche uns nicht, sondern führe uns nicht in Versuchung. Gott hat natürlich alle Versuchungen, alles, was das Böse anstellt, völlig unter Kontrolle. Er hat die Macht über Satan, ohne selbst zu sündigen. Auf all seinen Wegen ist er gerecht und treu. Er macht sich niemals Schuld darin, irgendeinen Menschen zu irgendeiner Sünde verführt zu haben. Er hat sie dahin gegeben in ihrer Schuld. Also bitten wir, führe uns nicht in Versuchung, führe uns nicht in die Situation, wo wir durch das Böse verleitet werden, gegen dich zu sündigen. Bewahre uns. Denn wenn Gott uns auch selbst nicht zum Bösen versucht, so werden wir doch in unserem Lebensweg immer wieder auch in Situationen geführt, wo wir mit dem Bösen konfrontiert werden und wo das Böse uns verlocken will. Bei Christus sehen wir das. Er wird vom Heiligen Geist geführt in Lukas Kapitel 4, Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Der Geist führt ihn und von dem Teufel versucht. Es ist nicht Gott, der ihn hier versucht. Es ist der Teufel, der mit bösen Verlockungen auftritt. Der Satan wird tatsächlich auch der Versucher genannt. Und er bedient sich auch zwei Gehilfen. Einmal dein Fleisch, deine böse, gefallene Natur, die Begierde, die in dir wohnt. Und dann die zweite Quelle, nämlich die bösen Angebote, diese Welt. Also im Grunde gibt es diese drei Quellen der Versuchung, sagt man. Du hast inwendig dein Fleisch, diese böse Begierde, die Verlangen hat. Dann ist da die Welt, die dich verlocken will mit all ihren Angeboten, dass das Fleisch haben will. Und dann drittens im Hintergrund ist Satan der große Versucher, der all das nutzt, um dich eben zu verlocken, in Sünde zu fallen. Und wir Christen wissen das nur zu gut. Denn viel zu oft haben wir uns verleiten lassen. Zumindest in Gedanken ist es nicht so. Wir wissen doch um unsere Schwachheit nur zu gut und wir haben oft versagt. Und so beten wir tatsächlich inständig zu dem, der unser Leben lenkt, der alle unsere Schritte in seiner Hand hat. Führe uns nicht in Versuchung. Ein Kind Gottes will keine Verlockungen. Ein Kind Gottes will Erlösung von all dem Bösen. Und darum heißt es in diesem Paralleltext in Matthäus Kapitel 6, das Vaterunser ist, da heißt es, führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns oder erlöse uns von dem Bösen, von dem Satan. Erlöse uns, befreie uns. Wir wollen gar nicht erst in diese Konfrontation kommen. Wir wollen gar nicht erst seine Verlockungen sehen. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Befreie uns, rette uns von dem Bösen, von dem Satan, der uns verlockte, aufgrund unseres bösen Fleisches und der bösen Welt. Befreie uns von dem Bösen. Vernichte den Satan, erlöse uns davon. Erneuere uns, mach unseren alten Leib zunichte, dass wir auferstehen mit einem verklärten Leib, der nicht mehr das Böse will. Befreie uns, rette uns und mach diese böse Welt zunichte, denn die Welt liegt im Bösen, im Satan, sagt die Schrift. Und von überall kommen die Versuchungen. Und selbst wenn wir verreisen würden auf eine einsame Insel, so nehmen wir doch uns selbst und unser böses Fleisch mit uns. Und der Satan ist überall und er tritt auf und er versucht uns. Sag, wenn du doch ein Kind Gottes bist, dann hast du dieses große Verlangen, das ist dein Herzensschrei. Vater, führe mich bitte so, dass ich nicht in Sünde falle. Ich will diese Situation überhaupt nicht. Ich will nicht spielen mit der Versuchung. Ich will nicht liebäugeln mit dem Satan und mit der Welt. Ich will auch keine Vorsorge treffen für das Fleisch. Führe mich nicht hinein in diese Versuchungen, denn ich hasse die Sünde. Was meinst du eigentlich, wie viele Situationen, wo du verlockt worden bist, hättest du überhaupt nicht erleben müssen, wenn du doch darum gebeten hättest, dass der Herr dich nicht in Versuchung führen möge? Jakobus sagt ja, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Wie viel hätten wir uns vielleicht ersparen können, wenn wir diese Bitte ernster genommen hätten? Denken wir an Petrus. Hätte Petrus hier, als der Herr das Vaterunser lehrte, diese Worte ernster genommen, führe uns nicht in Versuchung, hätte er das sich täglich zu Herzen genommen und hätte darum gefleht, was hätte er sich ersparen können? Denkt an Lukas 22, gegen Ende des Lukas-Evangeliums, ab Vers 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, also Petrus, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Er ist der Versucher. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, dann gehen sie hinaus, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg, und es folgten ihn aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Ganz genau dieselbe Bitte, die er hier gelehrt hat im Vaterunser. Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Aber da ist Petrus Fleisch. Er ist zu müde, er betet nicht, er nimmt das Ganze nicht ernst genug. Er wird das schon irgendwie schaffen. Er ist der Mann. Zur Not zieht er sein Schwert. So. Er fleht nicht, wie er flehen sollte. Und plötzlich, sein Fleisch kriegt Angst, als er in eine gewisse Situation kommt. Das ist ein Fleisch, Quelle der Versuchung. Und dann die Welt. Da heißt es: Und es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an. Und er kriegt Angst vor der Welt, vor einer Magd. Und diese sagt: Der war auch mit ihm. Er aber leugnet und sagt: Frau, ich kenne ihn nicht. Und wer steht hinter all dem? Was hat Jesus gesagt? Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie Weizen. All die Versuchung kommt über Petrus. Und er fiel. Er fiel. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte: Bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Hätte er doch gefleht, wie der Herr es ihm gelehrt hat. Hätte er doch nicht auf sich selbst vertraut und nicht gesagt: Das kriege ich schon irgendwie hin, fleischliches Selbstvertrauen. Hätte er doch diese Bitte, diese eine, ernster genommen. Führe uns nicht in Versuchung. Und tatsächlich ist keiner von uns auch nur ein Stück besser als Petrus. Denn sag, betest du denn so? Betest du denn wirklich, dass du nicht in Versuchung kommst? Betest du denn wirklich dafür, dass du nicht fallen mögest? Mit der Bitte um Bewahrung vor der Versuchung erkennen wir uns oder gestehen wir uns wieder ein, dass wir dass wir völlig abhängig sind von Gottes Gnade. Denn wir sind alle Zeit dazu geneigt, zur Sünde verleitet zu werden. Und die Verlockungen sind groß und sie sind hinterhältig und wir sind viel zu schwach. Liegt es an uns, fallen wir und werden wir von der Sünde überwältigt. Und wir müssen uns davor fürchten. Es ist im Grunde wie, als würden draußen vor jeder Hausecke irgendwelche Mörder und Diebe auf uns warten. Und wir sind uns klar, wir schaffen es nicht. Versteht ihr, dass Versuchungen hinter jeder Ecke lauern? Du meinst, du kannst einfach so in den Tag spazieren und denkst, du kriegst das schon irgendwie hin. Nein, Jesus lehrt uns, diese demütige Einstellung zu haben und anzuerkennen, dass wir schwach sind und zu sagen, Herr, du musst mich führen. Mich schwaches, wankelmütiges Wesen. Ich übersehe Dinge. Ich bin viel zu töricht. Ich schaffe es nicht. Führe mich bitte nicht in Versuchung. Vater, am Morgen, wenn wir erwachen, sollte dies tatsächlich einer unserer ersten Anliegen sein. Aufrichtiges, ernstes Flehen. Wie oft findet man dich so betend dafür, dass der Herr dich an diesem Tag bewahren möge, doch nicht in Sünde zu fallen, dass er dich davor bewahren möge, doch in Versuchung zu fallen. Vielmehr gehen wir häufig einfach so leichtfertig, so gedankenlos, wir stolpern so einfach in den Tag hinein, so unbekümmert, so nach dem Motto, wird schon. Und erkennen aber gar nicht diese abertausenden Gefahren, die da auf uns warten. Wir ahnen gar nichts von diesen heimtückischen Listen und Fallen des Satans und wir verstehen gar nicht ganz genau, wozu unsere böse Natur noch fähig ist, wenn wir doch nur die Gelegenheit dazu hätten, es auszuleben. Christus lehrt uns, dass wir den Vater bitten sollen, dass er uns so führen möge, dass wir eben nicht in Sünde fallen, weil wir dazu verleitet worden sind von dem Bösen. Ist das dein Gebet? Ist das dein Herzenswunsch? Hast du die Sünde so sehr? Bereust du die Sünde so sehr, dass du nicht bloß um Vergebung bittest, sondern mit gleicher und inniger Hingabe flehst, dass der Herr dich davor bewahren möge, wieder in Sünde zu fallen? Aber das lasst mich noch hinzufügen. Wie bei der Bitte um das tägliche Brot, das nicht bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr arbeiten bräuchten dafür, so ist auch diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, bedeutet es eben nicht, dass wir nicht auch alles versuchen sollten, nicht versucht zu werden. Wir können nicht beten, Vater, führe uns nicht in Versuchung und dann bewusst mitten in die Versuchung laufen. Das ist kein ernsthaftes Beten. Ein Puritaner hat das mal so ausgedrückt und hat gesagt, also wenn du aus Versehen, weil du unvorsichtig und unaufmerksam warst, in einen gefährlichen Fluss gefallen bist, dann wird man dich aus Mitleid retten wollen. Wenn du aber mit voller Absicht in den reißenden Strom springst, dann bist du selber einfach schuld an deinem eigenen Untergang. Und so kannst du nicht beten, Herr, führe mich nicht in Versuchung und dann bewusst mutwillig hineinrennen. Du brauchst dich nicht zu wundern, wenn du in schwere Sünde fällst und in dem Moment keine Gnade findest zur Überwindung und vielleicht sogar nie wieder herauskommst aus dieser Versuchung. Wünschst du dir, dass der Herr dich nicht in Versuchung führt? Ja, wie tut der Herr das? Vor allem, indem er dein Herz lenkt, natürlich auch, indem er Umstände anpasst und dich bewahrt vor schwierigen Situationen, aber er tut es vor allem auch, indem er dein Herz lenkt, indem er deinen Willen formt, sodass du willst, was er will, sodass du tatsächlich all die Personen, all die Orte und all das andere Böse, das dich vielleicht verleiten will, verlocken will, dass du es meidest und dass du davor fliehst. Wenn du betest, führe mich nicht in Versuchung, dann wirst du alles dafür geben, dass du dieser Versuchung nicht begegnest. Alles, was dich zur Sünde verleiten könnte, willst du loswerden. Du weißt ja, was es so gibt. Was dich vielleicht zur bösen Lust anreizen will, zum Stolz, zum Zorn, zum Neid, zum Lügen, zur Lästerei, zur Unreinheit, Faulheit, Treulosigkeit und so weiter und so fort. Wenn du weißt, welche Dinge dir dazu Anlass geben, dann trenne dich davon. Geht Christus nicht sogar so weit, dass er sagt, also wenn dein Auge oder dein Arm oder was auch immer dir Anlass zur Sünde gibt, reiß es aus, wirf es weg. Etwas, was man eigentlich nicht weggeben will, wenn man eigentlich sagt, man braucht das und das tut so weh. Verstehst du? Du kannst doch nicht ehrlich, aufrichtig bitten, führe mich nicht in Versuchung, wenn du bewusst in der Versuchung bleiben möchtest und wenn du Dinge duldest, die dich stets weiter versuchen. Wenn der Herr es so führen sollte, dass dir so manche Versuchung begegnet, dann darfst du aber auch wissen, dass der Herr dich nicht in die Versuchung führt, damit du fällst, sondern er wird dich hindurchführen durch seine Gnade. Wir lesen das in 1. Korinther 10, da heißt es ab Vers 12, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also sei niemals selbstsicher. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also inmitten der Versuchung ist der Herr da, den Ausgang zu schaffen, dass du es ertragen kannst. Also Vater, schütze uns vor Anlässen zur Sünde, wo wir in Gefahr stehen, zu sündigen. Herr, schenke uns einen Ausgang. Erlöse uns von dem Bösen. Rette uns aus diesen Situationen. Nun, man kann sich vielleicht fragen, warum macht der Herr das überhaupt so, dass er das Böse jetzt nicht schon ganz von uns wegnimmt? Warum kommen wir immer wieder in diese Situation, wo wir auch versucht werden? Warum erlöst er uns noch nicht von allem Bösen? Nun, das hat mehrere Gründe, aber vor allem einer. Eben damit du dir hier auf Erden deiner absoluten Schwäche bewusst bleibst und erkennst, dass jeder Tag nur aus Gnaden ist. Du kannst keinen einzigen Schritt gehen ohne seine Hilfe. Bist du so vollkommen angewiesen auf den Herrn und vertraust nicht mehr dir selbst? Und wenn es so ist, wenn du durch seine Gnade diese Versuchungen überstehst, dann wird dein Glaube sich erweisen, kostbarer als Gold. Und dein Sehnen nach dem Himmel wird umso größer, denn du sehnst dich danach, dass du endlich erlöst wirst von allem Bösen. Und welch eine Freude wird es sein, endlich einzugehen in das ewige Reich Gottes, wo es keinen Kampf mehr gegen die Sünde geben wird. Kein Kampf mehr gegen uns selbst, kein Kampf mehr mit der Welt und mit dem Satan. Es wird alles beseitigt sein. Nichts wird mehr uns verlocken wollen oder in uns streiten können gegen Gottes Willen. Wir werden vollkommen erlöst sein. Sehnst du dich danach? Ist das dein größtes Verlangen? Denke aber auch daran, dass es hier heißt, führe uns nicht in Versuchung. Vielleicht bist du bei dem Punkt angelangt, dass du das für dich selbst betest, weil du deine eigene Schwachheit erkannt hast und aus Erfahrung bitterlich diese Lektion gelernt hast, dass du angewiesen bist auf seine Führung. Dann ist das gut, aber dabei darfst du nicht stehen bleiben, denn Christus lehrt uns, dass wir beten sollen, führe uns nicht in Versuchung. Auch das ist wieder unser Familiengebet. Also wir beten für uns. Jeden Tag, wenn wir Familienandacht haben als Familie, dann beten wir für euch alle und beten, Herr, lass niemanden in schwere Sünde fallen. Bewahre sie alle davor, abzufallen. Erhalte sie dir treu. Führe uns nicht in Versuchung. Sag, betest du dafür, dass der Herr nicht nur dich bewahrt vor Sünde, vor Versuchung, sondern betest du das für deinen Bruder und deine Schwester jeden Tag? Herr, gedenke meiner Brüder, meiner Schwester heute. Und du weißt, vielleicht hat der Bruder besonders dieses Problem und diese Schwester kämpft gerade damit und ich flehe ernsthaft für sie. Herr, führe sie nicht in Versuchung. Bewahre sie. Erlöse sie vor dem Bösen. Sei du mit ihnen und schenk ihnen Kraft. Und wenn sie heute vielleicht nicht so gefleht haben, wie sie sollten, so will ich für sie flehen und dich um Erbarmen bitten. Denn viel vermag das Gebet eines Gerechten, wenn es ernsthaft ist, ernstlich. So lasst uns doch tatsächlich Fürbitte füreinander leisten, auf dass wir alle treu sein mögen. Als Christus uns diese Wahrheit lehrte, seinen Jüngern, dass wir doch darum beten sollten, dass wir nicht in Versuchung geraten, dass unser Vater uns nicht in Versuchung führt, so wusste Christus natürlich, was es ihm kostet, dass das möglich ist. Dass Gott der Vater uns nicht dahin gibt, sondern dass er uns führt, sicher, bis ans Ziel, durch alle Versuchungen hindurch. Es hat Christus alles gekostet. Er wurde versucht in jeglicher Weise. Wir lesen das in Hebräer Kapitel 4. Da heißt es ab Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Was ist jetzt das Ergebnis, wenn wir so einen Retter geschenkt bekommen haben vom Vater, der in allem versucht wurde, aber ohne Sünde? Wird er uns jetzt verurteilen? Oder hat er das getan, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns zu helfen in all unserer Versuchung? Es geht dann noch weiter. Ja, er wurde versucht in allem wie wir, ohne Sünde. Darum jetzt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was lehrt uns der Herr? Dass wir eben nicht erst kommen sollen, wenn es zu spät ist, um Gnade zur Vergebung zu finden, sondern wir sollen schon vorher kommen zum Thron der Gnade, um rechtzeitige Hilfe zu finden in der Versuchung. Denn wir haben einen, der alle Versuchungen triumphierend gemeistert hat, einen Erlöser, einen mächtigen Retter. Und er ist da, uns beizustehen. Wenn wir doch nur kommen, freimütig zum Thron der Gnade, Barmherzigkeit zu empfangen, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe und nicht erst, wenn es zu spät ist. Der Herr hat die Kraft, uns zu retten. Haben wir nicht gelesen im zweiten Petrusbrief, erinnert euch, da ging es um Lot, der in Sodom und Gomorra war, in 2. Petrus Kapitel 2, da lesen wir Vers 9, der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Er vermag es, uns aus der Versuchung zu retten. Glauben wir das? Beten wir dafür? Oder stolpern wir einfach so in den Tag hinein und damit in die Sünde und fallen in der Versuchung? Lasst uns kommen, jeden Tag, jeden Morgen vor allem, um zu flehen, Herr, hier bin ich, vor deinem Thron der Gnade. Warum? Weil ich rechtzeitige Hilfe brauche, bevor ich überhaupt den Schritt aus meiner Tür setze. Ich kann nicht, es sei denn du bist mit deiner Hilfe da, denn ich werde versagen. Und so klammern wir uns an unseren Retter, an unseren gnädigen Erlöser, den der Vater uns geschenkt hat, auf dass wir in der Versuchung nicht umkommen, sondern das Stehen behalten. Vater, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Durch deinen Sohn, unseren mächtigen Erlöser, gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.